Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 27. September, ein Freitag. Wir zeichnen am frühen Vormittag auf und bei mir sind Mareike Teufer. Hallo Mareike.
Hallo und guten Morgen.
Und Michaela Tix. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen.
So, ihr zwei beide, ihr wart ja in letzter Zeit öfter dabei. Euch muss ich nicht mehr vorstellen. Mich eigentlich auch nicht, Christian Selus. Lass uns mal einsteigen. Mareike, wir haben dich auserkoren heute für das erste Thema. Wir gucken auch in dieser Folge wieder so ein bisschen auf die Geschichten zurück, die uns in dieser Woche besonders aufgefallen sind. Und wir wollen mit dir über Kanu reden. Mhm. Nicht, weil du uns erzählst, was du am Wochenende gemacht hast, wo du vielleicht irgendwie rumgeschippert bist. Nein, es geht um Kanu 2.0, eine Regelung, ja, die ja im Prinzip den Abschied vom Betrieb der Gasnetze auch irgendwie begleiten oder einleiten soll. Erzähl uns mal kurz zusammengefasst Kanu 2.0. Warum heißt das Ding überhaupt so und worum geht's?
Ja, genau. Also Kanu 2.0, wer es genau wissen möchte, das heißt ausgeschrieben Festlegung zur Anpassung von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungen. Klingt furchtbar kompliziert, ist es im Kern irgendwie auch. Man könnte es zusammenfassen, dass es darum geht, schnellere und flexiblere Abschreibungsmöglichkeiten für Netzbetreiber zu ermöglichen, teilweise schon bis 2035. Das hat halt einfach den Hintergrund, dass wir halt eben unsere Klimaziele haben. Der Erdgasausstieg ist politisch gewollt. Und das heißt, 2045 darf im Endeffekt kein fossiles Erdgas mehr durch die Leitung fließen. Zudem steigen Leute auf die Wärmepumpe um oder werden vielleicht ans Fernwärmenetz angeschlossen. Also wir müssen davon ausgehen, dass immer weniger Endkunden am Erdgasnetz hängen, die dann immer höhere Netzentgelte tragen müssten.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein großes Thema, ne? Was kostet das Ganze für diejenigen, die dann am Erdgasnetz hängen bleiben sozusagen? Das ist ja auch eine der großen Fragen. Da hattest du auch Gelegenheit, mit der Bundesnetzagentur selber drüber zu sprechen. Erzähl doch mal.
Also es ist so, dass man davon ausgehen muss, wenn Netzbetreiber schneller abschreiben, dann wird es am Ende teurer für den Endkunden. Also die Netzentgelte werden steigen. Ich habe in der Woche mit Barbie Haller, Vizepräsidentin von der Bundesnetzagentur, dazu gesprochen. Die Regulierungsbehörde geht auf jeden Fall davon aus, dass die Netzentgelte nur moderat steigen werden. Frau Haller sagte, dass es so ungefähr 20%, also ein 20-prozentigen Effekt auf die Netzentgelte haben wird. Und wenn man auf den Gesamtgaspreis guckt, dass der Effekt im einstelligen Bereich liegen wird. Also sie hat auch darauf hingewiesen, gerade halt eben so vor dem Hintergrund, wir kommen jetzt gerade aus der Energiekrise und die gestiegenen Energiepreise, das ist ja ein ganz sensibles Thema. Und ich glaube schon, dass das also sie wollte auf jeden Fall nochmal darauf hinwirken, dass das jetzt keinen Alarmismus in irgendeiner Weise auslösen sollte.
Das war auch so, dass das Wort moderat ist auch das, was mich direkt an der Nachricht erstmal angefixt hat. Ne? Ich hätte jetzt schon gedacht, dass da vielleicht ein anderes Wording fällt. Aber gut, das sind ja gute Nachrichten für die Gasverbraucher. Mal gucken, ob es denn auch so sein wird. Und die Frage natürlich auch wird vermutlich auch sein, wie nutzen die Netzbetreiber das? Gibt es schon welche, die in den Startlöchern stehen und dann wirklich große Summen von ihrem Gasnetz abschreiben wollen? Oder ist das eine Sache, die uns jetzt nochmal auf die nächsten Jahre noch mit einen oder anderen Nachrichten versorgen wird?
Ja, das wissen wir natürlich nicht. Also es ist so, dass die Netzbetreiber zum 15. Oktober ihre neuen Netzentgelte veröffentlichen müssen. Dann können sie tatsächlich schon die neuen Regularien zugrunde legen. Also es könnte tatsächlich sein, dass es jetzt in diesem Jahr beziehungsweise dann für das nächste Jahr schon wichtig wird. Aber wie viele tatsächlich das nutzen werden, wissen wir nicht. Das weiß auch die Bundesnetzagentur natürlich nicht. Also das heißt, wir gucken da alle ganz gespannt drauf und schauen mal, was da im Oktober so tatsächlich passiert. Was halt auch noch wichtig ist, wo Frau Haller auch noch sehr darauf hingewiesen hat, dass das natürlich nicht einfach so geht. Also dass nicht Netzbetreiber jetzt ohne Anlass sagen können, so wir wollen jetzt schneller abschreiben, wir erhöhen jetzt die Netzentgelte, sondern dass es halt sehr gut begründet sein muss. Also das muss auch angezeigt werden bei der Regulierungsbehörde und die Beschlusskammer guckt dann auch ganz genau drauf. Also zum Beispiel liegt da schon eine kommunale Wärmeplanung vor, das wäre jetzt so eine zum Beispiel Grundvoraussetzung. Und wenn dem nicht so ist, kann die dann auch dagegen wirken sozusagen.
Ja, da hat uns ja auch im Sommer, waren wir auch, oder zumindest ich war mal in Augsburg bei den Augsburger Gasnetzbetreiber. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, aber da gab es ja mal einen Riesenaufschrei, auch in der überregionalen Presse. Da hieß es, Augsburg schreibt jetzt, kickt die Kunden aus dem Gasnetz. Also das ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema. Ja, die Bild-Zeitung hat da auch eine Überschrift getitelt, die wohl die Branche auch ein bisschen verschreckt hat, nach dem Motto, jetzt drehen sie uns den Gashahn ab. Das ist ja natürlich auch Nachrichten, die Verbraucher jetzt erstmal verunsichern. Und ja, da werden wir jetzt schauen, wie wer oder welche Netzbetreiber tatsächlich davon Gebrauch machen werden.
Ja, Mareike, du hast es ja gerade gesagt, das ist auch ganz eng geknüpft an die kommunale Wärmeplanung. Da kommen die ersten Pläne ja erst Mitte 2026, bei kleineren Städten dann sogar dann 2 Jahre später. Das heißt, jetzt so ganz kurzfristig wird es wahrscheinlich noch keine Anträge dazu geben. Gut, die Bundesnetzagentur hat auch gesagt, wir wissen es nicht. Aber wird vermutlich, wenn, dann erst im nächsten Jahr so richtig losgehen.
Mhm. Wobei es gibt schon auch durchaus Kommunen, die jetzt noch in diesem Jahr ihre Wärmeplanung verabschieden wollen. Ne? Also die Stadt Mönchengladbach zum Beispiel, habe ich die Woche noch gehört auf einer Tagung. Also die sind da ganz vorne mit dabei. Also es kann schon durchaus sein, dass in einzelnen Kommunen da die Planung schon sehr weit ist.
Wobei jetzt, um das Beispiel Augsburg zurückzukommen, die planen schon seit Jahren oder ja eigentlich schon seit 7, 8 Jahren, wie sie den Gasnetzausstieg planen. Also ich glaube, das ist einer der Netzbetreiber, die relativ weit beim Thema sind. Die haben mit ganz vielen Industriekunden schon gesprochen und schon identifiziert, wo ist die Nachfrage, welche Netzteile brauche ich noch, und sind auch, glaube ich, einer der ersten, die tatsächlich in der Innenstadt schon so ein kleines Stück tatsächlich stillgelegt haben. Oder zurückgebaut wird ja nicht. Es wird ja tatsächlich, die Leitungen bleiben im Boden. Da wird ja nichts ausgerissen, um hier bei der Stadt noch mehr Unruhe zu schaffen und noch für mehr Staus zu sorgen. Aber das ist einer der wenigen, die wirklich vielleicht teilweise schon ein Netzteil schon mal abgeschrieben haben, die auch wirtschaftlich ihren Gasnetz schon zum Teil abgeschrieben haben. Aber ich glaube jetzt auch, also aus dem Bauch raus, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das nicht passiert, aber ich glaube, die große Welle von großen Netzteilen, die sofort auf die Netzentgelte durchschlagen, halte ich jetzt persönlich erstmal für unwahrscheinlich. Aber gut, wir werden jetzt immer die 15. Oktober ist ja so der Stichtag, dann werden wir jetzt sehen, was die nächsten Tage jeweils zu dem Stichtag dann auf uns zukommt und mit welchen Summen da tatsächlich hantiert wird.
Zumal ich mir vorstellen kann, dass die Netzbetreiber halt auch nochmal genau auf die Begründung gucken werden, weil die Bundesnetzagentur ja auch gesagt hat, sie hätte dann nochmal nachgeschärft. Und das ist auch so eine Geschichte, wo die Branche auch ein Stück weit mit Sorge drauf guckt, ne? Also dass sie halt wirklich die Begründung da sehr genau formulieren müssen. Deshalb kann ich mir schon auch vorstellen, dass es wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht so dramatisch sein wird.
Wie viel dürfen sie denn überhaupt abschreiben? Was steht denn in KANU 2.0 drin? Was ist denn so ein Maximalgrund? Ich glaube, da war so eine Bandbreite gesagt worden. Ich meine 13%.
12 sind es, glaube ich. Also vorher war der Deckel bei 15% und der war auch, also das war so ein starrer Wert. Da gab es auch ganz viel Kritik im Vorfeld, im Konsultationsverfahren. Und jetzt sind es 8-12%.
Aber man sieht tatsächlich, also wirklich die Abkehr vom Betrieb der Gasnetze wird ganz konkret, das ist ja noch gar nicht so lange her, da war das ein großes Schreckgespenst. Der ehemalige Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Reichen hat das mal auf einer internen Veranstaltung geäußert. Die Gasnetzbetreiber müssten sich jetzt mal mit der Stilllegung ihrer Netze beschäftigen. Da gab es dann wirklich großes Rumoren. Aber es ist ja klar, ab 2045, du hast es auch gerade gesagt, Mareike, ist es halt einfach nicht mehr erlaubt, Erdgas in den oder bisheriges herkömmliches Erdgas in den Netzen weiter zu transportieren. Und KANU 2.0 öffnet ja jetzt sogar den Weg, das gegebenenfalls 10 Jahre früher zu machen. Noch früher ist aber nicht drin. 35 ist auch im Prinzip ja nicht mehr weit, aber ab 35 wäre möglich in Einzelfällen, die extrem gut begründet sein müssten.
Genau, richtig.
Ja, vielleicht kommen wir dann nochmal eine andere Nachricht des Tages von gestern tatsächlich. Da gab es, sind wir jetzt beim Thema Gasnetze, und ja, da gab es so den ersten kleinen grenzüberschreitenden Wasserstofftransport zwischen unserem Nachbarland Österreich und Deutschland. Ja, vielleicht können wir da mal kurz drüber sprechen. Mein Kollege Thorsten Schacher Janowski hat darüber geschrieben, auch unser Kollege Peter aus Wien hat da Stimmen zusammengetragen und die beiden haben wirklich eine tolle Nachricht geschrieben. Können Sie gerne bei www.messenger.de nachlesen. Ja, war eine schöne Sache. Es ist ja, glaube ich, erstmal so ein, ja, so ein kleines Zeichen dafür, es geht theoretisch. Wir können Wasserstoff von einem Land ins andere Land schicken, zwar nur als Beimischung in kleiner dosierter Form, aber es ist möglich. Es sollte, glaube ich, jetzt erstmal zeigen, ja, dass es überhaupt möglich sein kann. Also in Österreich gibt es schon ein Zertifizierungssystem und in Deutschland eben noch nicht. Und ich glaube, das war jetzt nochmal so eine Art, ja, Weckruf. Da muss sich in Deutschland auch was tun, damit wir auch Wasserstoff bei uns ins Gasnetz mit reinkommen können.
Ja, dazu braucht es ja ein Zertifizierungssystem, das es in Deutschland jetzt zumindest vom rechtlichen Rahmen auf den Weg gebracht. Seit Anfang Mai gibt es eine entsprechende Verordnung, die in Kraft ist. Jetzt geht es um die Umsetzung. Dafür ist das Umweltbundesamt zuständig. Und da ist momentan der Plan, dass dann ein deutsches Zertifizierungssystem in 2026 starten soll. Die Österreicher haben schon so ein System. Da muss man aber jetzt auch gucken, die Nutzung ist noch überschaubar. Denn in dem dortigen System sind momentan zwei Firmen registriert. Und das sind eben genau zwei Partner, die jetzt an dem Projekt beteiligt sind, das du gerade beschrieben hast. Das ist einerseits die RAG Austria. Das ist ein Gasspeicherbetreiber, der ja eigentlich Pionier bei der Wasserstoffspeicherung ist. Die sind schon seit gut 10 Jahren dabei, Wasserstoff einzuspeichern, verschiedene Technologien zu erproben. Also ein Unternehmen, das schon lange auch Erfahrung mit Wasserstoff hat. Und das zweite Unternehmen, das ist Meckle. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ein Butterhersteller. Daher kenne ich den. Das ist jetzt in dem Fall auf deutscher Seite eben der Abnehmer für den Wasserstoff. Aber du hast es ja auch gerade gesagt, es ist jetzt Wasserstoff, der wird in Österreich ins Erdgasnetz eingespeist. 1-2% sind dort erlaubt. Und Meckle entnimmt dann quasi wieder eine gleiche Menge an Gas dann in Deutschland aus dem Netz. Und es ist im Prinzip ja vor allem ein bilanzieller Transport. Das ist jetzt keiner, der jetzt wirklich stattfindet.
Genau. Die sind 130 Kilometer Luftlinie entfernt, um sich das mal vorzustellen. Ja, das wurde dann losgeschickt sozusagen in Anführungsstrichen und kommt dann am Ende wieder raus. Aber natürlich ist es genau wie bei Ökostrom, ne, eine bilanzielle Geschichte tatsächlich. Aber ich glaube, es sollte einfach für die Branche, war das wichtig, einfach mal zu zeigen, es geht. Wir könnten auch beimischen und dann vielleicht grüner werden im Laufe der Zeit. Aber was uns dafür fehlt, ist der Rahmen. Nicht ganz so kompliziert ist der Name wie bei der Kano. Das ist diese Herkunftsnachweisregisterverordnung. Und da ist jetzt das Umweltbundesamt am Zug, ein System aufzusetzen. Ja, aber kommen wir vielleicht mal zu einem Stromthema, damit wir hier nicht nur über Gas oder Wasserstoff reden. Chris, du warst gestern Abend unterwegs beim BNE Sommerfest und hast hoffentlich das eine oder andere kühle Getränk getrunken. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin war, aber das Wetter hier war eher, dass es in Strömen geregnet hat. Wie war es denn beim BNE?
Ja, fürs Sommerfest vielleicht schon fast ein bisschen zu spät, aber ich glaube, wir konnten uns über das Wetter nicht beschweren, weil es war relativ mild gestern Abend. Man konnte auch draußen noch stehen. Der BNE hat sich eine sehr Berlin typische Location ausgesucht für seine Feierlichkeit in der Gegend, umgeben von Techno-Clubs, also schon auch irgendwie eine besondere Location. Und es kam aber auch ein besonderer Gast. Der Hauptredner der Veranstaltung war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ich habe, als ich angekommen bin, kurz den Geschäftsführer vom BNE getroffen, Robert Busch, der ganz aufgeregt da stand und sich immer noch nicht sicher war, ob Robert Habeck wirklich kommt, weil wir hatten ja in den letzten Tagen bei den Grünen so manche Turbulenzen und dann ist es natürlich immer fraglich, kommt der Minister wirklich oder steigt gleich jemand anderes aus dem Auto? Und das ist natürlich für so einen Veranstalter schön, wenn der Minister kommt. Der war auch da, wurde dann von den Mitgliedern des BNE, muss man vielleicht mal kurz sagen, wer ist der BNE, Bundesverband Neue Energiewirtschaft? Das ist nicht die erneuerbaren Branche, sondern das sind eher innovative Unternehmen, Energiedienstleister, die sich mit den Themen Flexibilisierung, Digitalisierung, auch erneuerbaren Produktion, Speicherung beschäftigen. Also es sind nicht nur die Produzenten von erneuerbaren Energien. Und da ist Robert Habeck mit viel Applaus und auch mit warmen Worten von Geschäftsführer Robert Busch empfangen worden. Das hat er auch dankend aufgenommen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er ist auch froh, mal irgendwie eine halbe Stunde nicht mit den Turbulenzen bei den Grünen sich zu beschäftigen, sondern auch nochmal zu resümieren, was jetzt eigentlich ja doch alles gut gelaufen ist im Energiebereich in der laufenden Legislaturperiode. Er hat da eigentlich eine recht positive Bilanz gezogen. Haben wir auch nicht das erste Mal gehört, aber jetzt gab es jüngst ja noch eine sehr erfolgreiche Onshore-Windausschreibung. Das hat er natürlich nochmal mitgenommen. Bei der Solarenergie sagt, da sind wir auf Kurs, bei den Netzen sind wir auf Kurs. Im Publikum war auch Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, den hat er ausdrücklich gelobt. Er hat auch gesagt, es ist gelungen, die Genehmigungsverfahren auf die Hälfte zu verkürzen. Da war er ganz happy. Hat auch Lob von Robert Busch dafür gekriegt, der ihn aber angemahnt hat, doch auch endlich bei der Digitalisierung ein bisschen mehr zu machen, weil da ist die Bilanz noch nicht so gut. Und Robert Habeck ist dann nochmal so drauf eingegangen, okay, eine Großteil der Legislatur liegt jetzt hinter uns. Die Pflicht haben wir abgearbeitet, jetzt kommt noch ein bisschen Kür. Und zu dieser Kür gehört eben unter anderem jetzt noch die Kraftwerksstrategie in Gesetzesform zu bringen und ein paar Eckpunkte für einen Kapazitätsmarkt auf den Weg zu bringen.
Hat er denn da was mitgebracht? Vielleicht eine Nachricht, die wir heute lesen dürfen?
Ja, das wird im Laufe des Tages dann bei uns auch noch zu lesen sein, was er alles so gesagt hat. Er hat eine klare Nachricht mitgebracht und das fand ich dann doch recht überraschend, weil es war gestern nicht nur das BNE-Sommerfest, sondern parallel fand im Bundeswirtschaftsministerium ein großes Treffen der Plattform Klimaneutrales Stromsystem statt. Und genau in dieser Plattform geht es jetzt schon seit über anderthalb Jahren, glaube ich, genau um die Zukunft des Marktdesigns im Strommarkt und eben auch genau um diese Kernfrage: Kommt ein Kapazitätsmarkt? Wie soll der aussehen? Welches Modell wird es dann sein? Und werden also dort ganz viele Verbände, andere Interessensvertreter zusammensaßen, um darüber nochmal zu debattieren, hat Robert Habeck beim BNE eigentlich ganz klar gesagt, die Entscheidung ist getroffen. Ja, das hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, den Erzeugungsbereich künftig durch zwei unterschiedliche Modelle im Prinzip anzureizen. Das eine ist das, was wir in der Kraftwerksstrategie sehen, was jetzt in Form eines Gesetzes gebracht werden soll. Da geht es darum, den Bau neuer, großer Gas im ersten Schritt, im zweiten Schritt Wasserstoffkraftwerke anzureizen. Und dann soll es nochmal ein davon abgekoppeltes anderes Modell geben, wo erneuerbare Energien, Speicher, flexible Lasten, unterschiedliche Flexibilitätstechnologien angereizt werden sollen. Und darum drehte sich eigentlich die Debatte dieser Plattform, die im Bundeswirtschaftsministerium tagte, weil zum Beispiel der Energieverband BDW sich für ein ganz zentrales Modell ausspricht. Der Staat regelt künftig alles. Ist ein Stück weit kurios. Andere sagen, nee, wir wollen eigentlich viel mehr die Verantwortung in die lokalen Energieunternehmen legen. Die sollen entscheiden, welche Technologien wir tatsächlich abrufen wollen. Und eigentlich hat Robert Habeck gesagt, es kommt beides. Und das bringen wir dann demnächst dann auch auf den Weg.
Mal kurz auf das Wort Kapazitätsmarkt zu kommen. Ich war jetzt kürzlich bei einer Veranstaltung, wo auch der Kartellamtschef Andreas Mund zugegen war, der natürlich ein klarer Verfechter für den Markt ist und überall Wettbewerb am liebsten alles regeln lassen würde. Für den ist das so ein bisschen rotes Tuch, wenn er Kapazitätsmarkt hört als Wort, weil er sagt, das ist kein Markt, das ist ein Mechanismus, mehr ist es nicht, ne? Weil im Endeffekt wird entschieden durch zentrale Stelle, wo was gebaut werden soll. Vielleicht nicht örtlich vor Ort, aber im Endeffekt, die Steuerung ist sehr zentral aufgehangen. Das ist ein großer Kritikpunkt von ihm. Er sagt immer, lasst uns dem Markt mehr zutrauen. Für ihn wäre, wenn überhaupt, ein dezentraler Kapazitätsmarkt der Weg, den er einschlagen würde, auch in wirklich dosierter Form, nicht zu viel, sondern lieber die Marktkräfte walten lassen.
Vielleicht muss man noch mal so kurz den Unterschied aufmachen. Der dezentrale Kapazitätsmarkt, der gibt im Prinzip vielen regionalen, in erster Linie Energieunternehmen, die Verantwortung darüber in die Hand, wo bestimmte Flexibilitätstechnologien benötigt werden. Also es ist ein weitaus verteilteres System, sehr unterschiedlich. Und Robert Habeck hat auch gesagt, das brauchen wir auch. Er hat gesagt, keine Bundesregierung der Welt kann so kleinteilig steuern. Das war eine klare Absage an den Pfad, nur auf ein zentrales System zu setzen. Da wäre es so, dass eine staatlich beauftragte Organisation, also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Bundesnetzagentur, dafür verantwortlich wäre, im gesamten Bundesgebiet Kraftwerke, Speicher, Flexibilitätstechnologien anderer Art auszuschreiben, zu anzureizen, zu organisieren, dass sie gebaut werden. Und da hat Robert Habeck klar gesagt, nee, machen wir nicht. Aber es ist eigentlich ganz spannend, dass du sagst, das Bundeskartellamt sagt, liebe Leute, schreibt nicht nur Markt drauf, sondern gibt die Sache auch wirklich dem Markt in die Hand. Und auf der anderen Seite steht ein großer Energieverband, hinter dem ja auch die großen Energiekonzerne stehen, die sagen, nee, lass doch lieber mal den Staat machen. Das ist eine deutliche Umkehr zur Argumentation, die wir in der Vergangenheit hatten, weil da hieß es von Konzernen wie RWE ja eigentlich immer, die erneuerbaren Energien müssen endlich mal Markt lernen und die sollen auch mal Markt machen. Mhm. Und jetzt verabschieden wir uns eigentlich im Erzeugungsmarkt, der dann keiner mehr ist, einfach weg vom Markt und sagt, der Staat soll es regeln.
Ja, das ist auch das, was Herr Kartellamtschef natürlich klar gesagt hat. Ich meine, wer fordert das? Das ist der große Energieverband BDEW, das sind Größen wie BDEW und auch andere Konzerne, die natürlich am Ende da auch am meisten von profitieren würden. Und dann geht es jetzt, glaube ich, darum, eine gesunde Mischung reinzubekommen. Hat er denn da schon was verlauten lassen? Ich vermute, Details hat er jetzt wahrscheinlich noch nicht genannt, in welcher Form das gemischt sein könnte.
Nee, und das bleibt auch genau noch offen. Das muss man auch sagen. Momentan ist es in erster Linie eine Modelldebatte. Hm. Da hat er auch gesagt, also bitte lass uns damit eigentlich aufhören. Keine Modelldebatte mehr. Lass uns jetzt über die Ausgestaltung reden, über Mengen, über zeitliche Fristen. Das war klar. Was schon auch anklang, war, dass er sagt, diese zentrale Komponente, die Ausschreibung von großen Kraftwerksblöcken, das möchte er eigentlich gerne so klein wie möglich halten. Und es ist auch angeklungen, also aus rein energiewirtschaftlicher Sicht wäre es vielleicht gar nicht nötig. Da kommt ein deutlicher Widerspruch aus der Branche, muss man auch sagen, auch von bestimmten Beratungshäusern, die sagen, doch, wir brauchen größere Mengen. Da ging es ja um bis zu 20.000 Megawatt. Jetzt reden wir irgendwie um eine Größenordnung beim Neubau von 10.000 Megawatt, die jetzt erstmal geplant ist. Da hat Robert Habeck aber auch gesagt, lass uns das klein halten. Je weniger, desto besser. Er hat es vor allem damit begründet, dass man dieses Instrument braucht aus politischen Gründen eigentlich, dass man in der Argumentation auch einfach etwas braucht, um zu sagen, wir sichern den Kohleausstieg ab, um da irgendwie nicht eine Riesendebatte loslaufen zu lassen. Das ist im Kern, so laut Habeck zumindest, ein politisches Instrument, das sehen andere Leute anders.
Damit würde Deutschland ja auch eine Art neuen Weg beschreiten. Ich glaube, der zentrale Mechanismus ist in einigen Ländern schon etabliert. Da gibt es auch Erfahrungen, zum Beispiel in Frankreich. Das ist auch sein Argument, was der Kartellamtschef sagt. Das ist bisher Neuland, was wir in Europa betreten würden, in Deutschland, mit so einem Gemischtwarenladen, nenne ich es jetzt mal. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man die Flöhe gehütet? Ne? Das ist so seine Sorge. Dann haben wir zwei Mechanismen und muss dann halt noch genauer schauen.
Es ist komplex, ohnehin. Das ist ein komplexes Thema für sich genommen schon. Diese Kombination dieser zwei unterschiedlichen Modelle auch. Da ist die Frage, wie verknüpft man das auch miteinander? Eben auch diese Verteilung der Anteile. Wie viel geht in den zentralen Kapazitätsmarkt? Wie viel Mengen gehen in dezentral? Modell, das wird alles noch ausgearbeitet. Aber was wir dann gestern auch gehört haben aus dieser Plattformsitzung im Bundeswirtschaftsministerium, schon am 18. Oktober sollen jetzt erste Eckpunkte auf den Weg gebracht werden. Das ist nicht mehr weit, irgendwie knapp 3 Wochen. Naja, rund 3 Wochen. Und das zeigt ja auch schon, da ist eigentlich eine Festlegung getroffen. Die Modelldebatte ist beendet. Dann kommen Eckpunkte, die werden wahrscheinlich auch noch keine Details enthalten. Da wird für die unterschiedlichen Lobbygruppen auch weiterhin die Möglichkeit bestehen, da noch sich einzubringen und zu versuchen, das im eigenen Interesse auf den Weg zu bringen. Aber tatsächlich, das Bundeswirtschaftsministerium will an der Stelle jetzt Nägel mit Köpfen machen, hat definitiv auch mit der bevorstehenden Bundestagswahl zu tun. Auch da hat Robert Habeck nochmal klar gemacht, lasst uns jetzt bitte, wo wir die Energiewende gerade so gut auf Fahrt haben, dem Ganzen nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Er hat natürlich klar die Energiewende-Feinde angesprochen. Er hat aber auch gesagt, dass die Argumentation, die dort angeführt wird, mittlerweile doch auch in breiteren gesellschaftlichen Kreisen verfängt. Er hat gesagt, bis in die demokratische Mitte hinein. Da hat er wahrscheinlich die Union damit gemeint. Und er hat gesagt, also die Energiewende wird mittlerweile mit so einer gewissen Misslaunigkeit begleitet. Dem will er entgegentreten. Und das war auch so der Teil, wo ich dachte, aha, wir hören gerade die erste Wahlkampfrede von Robert Habeck, dass er gesagt hat, das ist jetzt die Aufgabe für die nächsten Monate, den Leuten aufzuzeigen, was habt ihr von der Energiewende? Ihr könnt davon finanziell profitieren. Wenn ihr variable Stromtarife nutzt, gibt es viele Phasen, an denen ihr Strom sehr günstig beziehen könnt. Und das war so sein Appell. Da hat er auch versucht, die anwesenden Unternehmensvertreter mit ins Boot zu holen, dass sie sich in diese Richtung auch äußern. Und er hat auch noch ein bisschen gespoilert. Es soll definitiv auch noch eine Netzentgeltreform auf den Weg gebracht werden. Er will die Netzkosten strecken, weil das ist die andere Seite der Medaille momentan. Ja, erneuerbare Energien sind in der Lage, die Kosten zu senken, aber die Netzentgelte auf der anderen Seite, die steigen und die fangen diesen Effekt wahrscheinlich nicht nur auf, sie könnten ihn auch überlagern. Und deshalb will er deutlich runter mit den Netzkosten. Die Details dazu gibt es auch auf energeld-messenger.de heute noch.
Ja, wenn Herr Habeck schon sagt, wir sollen nicht so misslaunig sein, dann würde ich sagen, nutzen wir das Wochenende, um auch unseren Teil dazu beizutragen. Ja. Hat mir wieder Spaß gemacht. Haben wir noch irgendwas vergessen? Eine wichtige Nachricht? Ich glaube nicht. Alles andere können Sie ja auch online nachlesen bei uns.
Genau, die wichtigsten Nachrichten versuchen wir immer hier rauszufiltern. Das ist aber auch immer eine subjektive Auswahl. Teilweise auch die Themen, über die wir selbst geschrieben haben. Und ganz viel anderes findet sich bei uns in den Portalen. Deutschland, Österreich, in der Schweiz, weitere News. Und ja, jetzt hat mir Spaß gemacht diese Woche wieder. Vielen Dank dafür.
Und sehr gerne.
Ja, dann gehen wir jetzt dann demnächst, bisschen Zeit haben wir noch, ins Wochenende nach einer turbulenten Woche. Auch ganz schön. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.